Ihr lieben Menschen, Gott spricht zu uns. Er spricht uns an. Gott ruft uns. Er ruft uns hinaus aus dem Alten. Er ruft uns hinein in das Neue. Gott beruft uns. Wir wollen noch einmal hören, wie Gott zu Abraham sprach. Zu Abraham, zu der Zeit. Aufgeschrieben im 1. Buch Mose im 12. Kapitel, es sind die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So also sprach Gott zu Abram. So haben es die Generationen weitererzählt. In dem Lied, was wir gerade gesungen haben, hieß es: Erzähl mir nicht von früheren Zeiten. Dieser Text, auf den wir gerade gehört haben, ist ungefähr 4000 Jahre alt. Wir sprechen also von der mittleren Bronzezeit. Was bitte hat das mit uns zu tun? Wir brauchen für das Verstehen so alter Texte besondere Lese- und Verständnishilfen. Also erlaubt mir, dass ich euch und mir eine Brille aufsetze für das Lesen und Verstehen dieses Textes. Eine Lese-, eine Hörbrille, eine Verstehenshilfe für so einen uralten Text. Die Brille allerdings ist auch nicht ganz neu. Sie stammt von Spurgeon. Eine gute alte Brille, und diese Brille sieht so aus. Er schreibt: Alles Hören des Evangeliums, also der guten Nachricht, alles Hören des Evangeliums, bei dem ich für andere Leute zuhöre und nur einer aus dem Haufen bin, hilft nichts. Aber wenn ich für mich selbst höre und die Wahrheit mir ins Herz dringt, mein Gefühl beschreibt, mein Elend enthüllt, meinen Wunsch erregt, meine Hoffnung entflammt, dann wird sie für meinen Geist die Kraft Gottes zur Seligkeit. Also ihr merkt, die Brille ist nicht ganz modern, aber sie passt und sie ist wichtig. Lesen und hören für mich, heute im Jetzt. Diese uralten Texte, heute für mich. Die Brille aufsetzen und Gott mit seinem Wort, ob es alt ist oder neu, eine Chance geben, mich zu erreichen, denn es ist zeitlos. Hören auf Gottes Rede an mich. Was sagt Gott mir heute? Also, Brille auf, dann kann's losgehen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diese biblische alte Geschichte. Viele von uns, die meisten werden sie kennen. Es sind die Anfänge von Abraham, als er noch Abram hieß, noch nicht Vater der Menge, denn da war noch keine Menge da, im Gegenteil. Wenn wir solche alten Geschichten hören, mit unseren Brillen auf, dann hören wir nicht nur Geschichten anderer Leute. Hier sitzen ja selbst Berufungsgeschichten. Das mögt ihr selber vielleicht gar nicht so betrachten. Aber jeder, den Gott gerufen hat, hat ja auch eine Berufung erlebt, erfahren. Und diese Geschichten klingen auf, wenn wir diese alten Berufungsgeschichten hören. Wenn wir hören, wie Gott Menschen gerufen hat, geht es auch immer um uns selbst. Wir haben ja die Brille auf. Und diese Geschichten, auch unsere eigenen, sind es wert, dass man sich wie ihrer erinnert. Jede Berufung hat ja eine Vorgeschichte. Es gibt immer ein Leben vor dem Ruf Gottes. Bei manchen ist das ziemlich spektakulär. Andere haben den Eindruck, sie waren schon immer fromm. Aber es gibt immer eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte im Abrahams Leben sah so aus. Er lebte zusammen mit seinem Vater Terach und seinen beiden Brüdern und deren Familien. Sie lebten zunächst zusammen in Ur in Chaldea. Das ist heute im Südirak, südlich von Bagdad. Und dann zog die ganze Sippe um. Man muss sich vorstellen, ungefähr 1000 Menschen nach Haran, ein Ort im heutigen Südostanatolien, so an der Grenze zu Syrien. Abraham war verheiratet mit Sarai. Sie war 10 Jahre jünger als er. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, den wir gerade gehört haben, wir haben gehört, er war 75 Jahre alt, sie war 65 Jahre alt und beide hatten keine Kinder. Das sind die Fakten. Hinter diesen Fakten aber verbirgt sich Leben und dieses Leben ist überschattet. Die Tatsache, dass beide keine Kinder haben, bedeutet in einer Gesellschaft wie der damaligen ein wirkliches Drama. Die Sicherheit, die gesellschaftliche Anerkennung in der Sippe, ja auch die Frage der Männlichkeit und am Ende sogar die Frage nach Gottes Segen, all das war an dieser Frage festgemacht. Für Sarai als kinderlose Frau war das im Grunde eine völlige Infragestellung ihrer Existenz. Eine Frau ohne Kinder war keine richtige Frau, keine gute Frau, weil Gott sie ja nicht gesegnet hatte. Sie war so wie ein Stück Land, auf dem nichts wuchs. Ein vergessener, verdorrter Garten, für nichts gut. Wenn Menschen in unseren Tagen ungewollt kinderlos bleiben, ist das immer schmerzlich und schlimm. Aber damals war es eine richtige Katastrophe, menschlich, gesellschaftlich, aber auch geistlich. Es war am Ende das Zeichen dafür, dass dieses Paar, diese Menschen von Gott nicht angesehen sind und nicht gesegnet. Wie haben diese beiden Menschen die Jahrzehnte erlebt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir auf sie schauen? Haben sie gebetet um ein Kind, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Hat alles Bitten nichts genützt? Sind sie vielleicht alt geworden über dieser Bitte in Verbitterung über einen Gott, der nicht sehen will, über einen Gott, der nicht segnen will? Wir wissen es nicht, aber es steht zu vermuten. Fakt ist, dass Abrahams Vater schließlich hochbetagt stirbt und Abraham gehört nun zu einem der Ältesten im Stamm. Wahrscheinlich war er nicht der Älteste der Brüder, aber er ist einer der Ältesten. Und er und seine Frau sind alt geworden, haben ihr Leben gelebt und eigentlich ist es jetzt zu Ende. Und mit ihnen endet auch zumindest dieser Ast, weil ja da eben keine Nachkommenschaft ist. Eigentlich eine Geschichte, die zu Ende geht. Das ist die Vorgeschichte. Und da plötzlich trifft Abraham das Wort Gottes. Er spricht ihn an und befiehlt ihm, fortzuziehen. Er sagt, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Was für eine Forderung an einen alten Mann. Verlass alles. Geh weg. Diese Forderung scheint übergroß und übermächtig und auch nicht besonders vernünftig. Was wird da von ihm verlangt? Geh aus deinem Vaterland. Das ist die äußere Heimat, die vertraute Umgebung, der Lebensraum, der Sicherheit garantiert. Wir reden ja von Menschen, die nomadisch lebten. Also wenn du aus einem Land gehst, dann ist gemeint, du verlässt die Gegend, die du kennst. Aber es ist ja nicht nur das, geh auch fort von deiner Verwandtschaft, was noch viel schlimmer ist. Verwandtschaft war sozusagen die mitwandernde Heimat, die innere Heimat, die Sippe, die Familie, die Identität und für ein kinderloses, älteres Paar besonders wichtig, das abgesicherte Alter. Wer soll dann für dich sorgen, wenn du fortgehst? Und verlass auch das Haus deines Vaters. Gemeint ist kein Haus mit 4 Wänden, sondern der Ort, der dich zu dem macht, was du bist. Die Bande, die dich an die anderen knüpfen. Menschen, zu denen dass du gehörst. Geh fort. Verlass das alles, sagt Gott. Und wenn man fragt, wohin, lautet die Antwort, ich werde es dir zeigen. Man bedenke, der Empfänger dieser Botschaft ist 75 Jahre alt. Er hat schon einiges erlebt, einiges erhofft, einiges erbetet. Er hat Verpflichtungen und er hat Besitz. Er ist weder in dem Alter noch in der Position, wo man einfach alles hinwirft und nochmal von vorne anfängt und fortgeht. Aber Gott verhandelt nicht. Er spricht keine Empfehlung aus, sondern er befiehlt. Er ordnet an, er ruft, er redet. Es ist eine Art von Sprechen, wie wir es kennen, aus der Schöpfung. Wenn es heißt, er spricht und es geschieht. Er spricht und es steht da. Es ist quasi dasselbe. Er schafft etwas Neues, indem er sagt. Wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, so spricht er auch hier. Er spricht und es sind Tatsachen. Es verändert das Leben und Abraham, so scheint es, hat gar keine Wahl. Er wird nicht gefragt, er wird einfach aufgefordert. Es fällt ja auf, dass er in dieser Berufungsgeschichte, zumindest so wie sie uns erzählt ist, selbst kein einziges Wort sagt. Es ist nicht überliefert, dass er nachfragt oder gar diskutiert. Man könnte ja verweisen auf das Alter, auf die Umstände, auf das Alter seiner Frau, auf die Frage der mangelnden Versorgung. All diese Fragen sind ja da. Er könnte auch fragen nach den Gründen. Warum eigentlich? Ist doch alles gut so, wie es ist. Er könnte auch verweisen auf seine Verantwortung. Man kann doch nicht alles hinterlassen, einfach so. Und man könnte auch fragen nach dem Ziel. Wo soll ich denn eigentlich hin? All das wird uns nicht erzählt. Was uns aber erzählt wird, ist, dass Gott nicht nur fordert, sondern auch etwas verspricht. Und beides, die Forderung und das Versprechen, sind quasi eins. Er sagt zu dem kinderlosen Mann, ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Also kleiner geht's nicht. Einer würde ja reichen, so ein Stammhalter. Zur Not auch ein Mädchen, aber überhaupt irgendjemand. Nein, Gott macht den Himmel ganz groß auf. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Also ich gebe dir, was du am meisten wünschst. Ich ergänze dein Leben um das, was dir am meisten fehlt. Nachkommenschaft, ein Kind, viele Kinder, Kindeskinder, ein großes Volk. Und ich will dich segnen. Endlich. Endlich. Auch sichtbar, auch spürbar. Es soll dir gut gehen. Du und die Deinen sollen versorgt sein. Ihr spürt, das ist im Grunde das Gegenteil von seinem Vorleben, was Gott ihm da verspricht. Ich will dich segnen. Und er sagt, ich will dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Wenn du das verlässt, was deine Identität jetzt ausmacht, ich will dir eine neue Identität stiften. Und wie ein Segen wird dein Name sein, wie ein Segen wird alles sein, was du tust. Ich will dich zu einem Segen machen. Das heißt, Gott sagt, ich sage ja zu dir. Meine Hand liegt auf deinem Leben. Oder dein Leben liegt in meiner Hand. Wie auch immer, vielleicht trifft beides zu. Es ist umhüllt und gehalten. Und das, merkt ihr, ist das Gegenteil von dem Vorleben, wo beide davon ausgehen mussten, hier segnet Gott gar nichts und er sieht auch nichts. Gott breitet seine Verheißung wie ein Teppich vor Abraham aus. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen, ich will verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Es geht nicht kleiner. Der Segen Gottes reicht unendlich weit und Abraham, vermutlich, wenn er hätte was sagen wollen, ist sprachlos. Was dir heute geschieht, sagt Gott ihm zu, hat Auswirkungen für Generationen und für alle Zukunft. Also genauso groß und übermächtig wie die Forderung, so ist auch der Segen. Große Worte für große Menschen, mit denen Gott große Pläne umsetzt. So könnte man denken. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Abraham so groß war. Er ist uns ja überliefert als Glaubensvorbild. Der ganze Hebräerbrief schwärmt von den Glaubensvorbildern. Er ist einer davon. Aber war er so groß? Wir haben ja alle unsere Brille auf. Es geht ja nicht nur um Abraham. Es geht ja auch um uns. Wenn wir uns selbst bedenken oder unsere eigenen Glaubensvorbilder, sind die so groß? Die Menschen ändern sich ja nicht. Unser Text ist zwar 4000 Jahre alt, aber Menschen hatten zu allen Zeiten Bedenken, Ängste, Fragen. Ich glaube, dass das wirkliche Leben immer viel kleinteiliger ist und viel menschlicher zwischen den Zeilen. In diesem ganzen Text stehen neben den ganzen gewaltigen Worten auch zwei ganz winzige. Und im hebräischen Text ist es eigentlich nur so ein Häkchen, ein einziger Buchstabe. Aber entscheidend. Und dieses kleine Wort heißt und. Das erste und wird erzählt als Folge. Und Abraham zog aus. Also nach der ganzen Rede sagt er selbst kein Wort, sondern es heißt, nachdem das alles gesagt war, und Abraham zog aus. Ganz unmittelbar reagiert er, so wie es erzählt wird, auf die Weisung Gottes. Gott spricht und es geschieht. Gott redet und Abraham zieht fort. Und es scheint, es ist nichts dazwischen. Das Hörchen und das Gehorchen ist quasi fast eins, nur verbunden mit einer einzigen Silbe. Das finde ich ziemlich beeindruckend und auch ziemlich beängstigend, weil ich mir vorstelle und auch aus eigener Erfahrung weiß, dass einiges mit einem Menschen passieren muss, bevor er Gott so folgen kann. Der Gehorsam des Abrahams, so wie sie erzählt wird, ist ja fast schon unheimlich. Und dann sitzen wir hier mit unseren eigenen Brillen auf. Ihr habt sie ja noch auf. Wir schauen ja nicht nur auf Abraham, sondern auch auf uns. Und dann bedenken wir, wie das bei uns war, als Gott sprach und wir horchten. Und wir lauschen unserer eigenen Gottesbegegnung nochmal nach. Wie immer sie auch gewesen mag, spektakulär oder so ganz nebenbei. Wie hat Gott denn mit dir geredet? Wie war das dann, als du irgendwann begriffen hast, diese Stimme, wie wir es vorhin gehört haben, gilt mir? Wie kam das denn, dass du gehört hast? Und wie war dein Leben zuvor? Ich bin ja ein Baptistenkind. Und ich habe immer die Menschen beneidet, die so aus der Welt kamen. Ihr wisst, was ich meine. Also ich bin nie in der Welt gewesen, aber was man so von der Welt erzählt hatte, war das irgendwie immer interessanter als bei uns. Es war gut, dass wir jetzt nicht mehr in der Welt waren, aber die so aus der Welt kamen, hatten den Vorteil, die konnten sich richtig bekehren. Also da gab es ein Vorher, unterschiedlich wild, aber man konnte sich bekehren und hinterher war alles besser. Und wir so im Schoß der Gemeinde groß geworden sind, wir hörten dann so manchmal mit großen Ohren, was die erzählten. Dann dachte man sich so ganz geheim, ach ja, das hätte man so auch mal. Also diese Bekehrung, einfach das Erleben, es gab ein Vorher und ein Nachher und es ist anders. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass das so spektakulär gar nicht war. Und irgendwann war es einfach da. Und ich glaube, dass es Menschen wie uns, die wir da so groß geworden sind, in dem, dass es uns gut geht, dass es ein Schatz ist, dass wir das erlebt haben. Aber die anderen, die ein tatsächliches Vorher und Nachher erlebt haben, sind auch in ihrer Weise beschenkt und gesegnet. Also jeder erlebt ja dieses Hören auf Gott ganz anders. Manchmal ist es wirklich ein Ruf und manchmal ist es einfach das permanente Reden Gottes durch die Sonntagsschule, durch die Gemeinde, durch die Eltern, durch wen auch immer. Aber was ist passiert, dass du irgendwann, egal wie es dich ereilt hat, verstanden und gehört hast, das ist jetzt Gottes Ruf an mich. Es gilt auch mir. Und was hast du verlassen müssen, als Gott gerufen hat? Musstest du etwas verlassen? Ich glaube, dass jeder, der Gott folgt, auch erfährt, dass Nachfolge etwas kostet. Vielleicht nicht so spektakulär wie bei Abraham, dass man ein altes Leben ablegt und ein neues Leben beginnt. Aber auch im Kleinen kann man diese Erfahrung machen, dass es etwas kostet, wenn man Gott folgt. Wenn du deine eigene Brille aufhast, dann frag dich doch, was hat dich das eigentlich gekostet, dass du zu Gott gehörst? Und was kann es dich kosten, wenn du heute sein Leben ernst nimmst? Wir reden ja nicht nur von der Vergangenheit, wir reden ja von heute. Also welche Themen in deinem Leben spricht er heute an, wenn er dich anspricht und wenn er dich ruft? Im Zusammenhang mit Abraham spricht man gern mit einer Berufung. Dieses Wort ist manchmal reserviert für Pastoren und andere geistliche Leute, die dann eine Berufung erleben und das ist es dann. Und dann im günstigsten Fall haben sie die Sache vorher gar nicht gewollt und dann passiert es doch, weil Gott sie hineinruft. Ich selbst glaube, dass dieses Wort einige Nummern zu groß ist. Nach meiner Erfahrung passt Gott die Berufung jedem Menschen an. In Form und in Inhalt. Und nicht nur der kann von Berufung reden, der fortgeht oder der hingeht. Ich glaube, auch im ganz Alltäglichen erleben wir unsere Berufung. Und nicht nur Pastoren werden berufen, Gott beruft jeden in das Leben, das er für ihn möchte. Das glaube ich. Berufung ist keine Sondersituation, sondern ich glaube, Berufung ist das Normale, wenn Gott mit uns spricht. Es ist kein einmaliges Geschehen, was einmal passiert, sondern es ist der Anfang und es ist wieder jeder neue kleine Schritt. Ich glaube, Berufung eines Menschen ist immer der ganze Weg. Von Anfang bis zum Ende. Und irgendwo auf diesem Weg bist doch du. Aber zurück zu Abrahams Berufungsgeschichte. Nun geht er los und dieses kleine Wort und zeigt uns, dass das sehr unmittelbar war. Zumindest hat man es so erzählt. Der übermächtige Segen wird also auf den Weg gebracht. Aber es ist ein langer Weg. Abraham geht los und er geht nicht allein. Seine Verantwortung geht mit ihm in Form seiner Frau, seines Neffen, aller seiner Habe, die ja beweglich sind, und in Form all der Menschen, für die er verantwortlich ist. Der Berufene ist kein Einzelkämpfer, der alles hinschmeißt, sondern seine Verantwortung geht mit. Und wenn wir durch unsere eigenen Brillen schauen, dann wissen wir, auch zur Berufung unseres eigenen Lebens gehören immer die anderen. Also wen nehmen wir mit? Wer geht mit uns? Vielleicht gibt es die, die uns aus Liebe folgen. Und werden wir dieser Berufung gerecht? Nun kommt das zweite Und. Wie sprach Gott zu Abraham? Er sprach: Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus und ich will dich segnen. Gleich danach. Dieses ganz kleine Wort ist wichtig an dieser Stelle, denn es verhindert, die Verheißung für sich alleine zu lesen. Das kleine Wort erinnert daran, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was Gott zumutet und zwischen dem, was Gott verspricht. Gottes Befehl, ich benutze jetzt dieses Wort, man könnte auch sagen seine Anweisung. Aber Gottes Wort, seine Ansprache und seine Verheißung, sie sind miteinander verknüpft, verknotet, nicht voneinander zu lösen. Das kleine Und ist wichtig. Zur Segensverheißung gehört das Verlassen, das Aufgeben menschlicher Sicherheiten und das Vertrauen zu Gott. Und das ist der Rahmen, in dem sich die Verheißung befindet. Der Befehl und die Verheißung gehören zusammen. Ohne die Verheißung wäre der Befehl Gottes ja lieblos und er wäre tatsächlich eine pure Zumutung. Aber ohne den Befehl wäre die Verheißung ohne Substanz. Wenn wir noch einmal durch die eigene Brille schauen, fragen wir uns, wo sind denn diese Knotenpunkte von dem, was Gott verspricht und von dem, was Gott verheißt in unserem eigenen Leben? Also was hat Gott dir zugemutet? Und bringst du diese Zumutungen in deinem Leben in Verbindung mit etwas, was er verspricht, worum du gebeten hast? Hat Gott etwas versprochen und wenn ja, ist es eingetreten? Denn diese Frage ist ja erlaubt. Zur Wahrheit gehört, dass Abraham gehorchte, loszog, ausgerüstet mit dem ganzen Segen. Er war 75 Jahre alt und dann ließ Gott ihn und seine Frau warten. Noch weitere 25 Jahre auf dieses versprochene Kind. Und 25 Jahre können lang sein. Und später war Abraham dann bereit, dieses Kind, auf das er so lange gewartet hat, Gott zu opfern und einem anderen mehr zu gehorchen. Ihr habt neulich in der Bibelstunde darüber gesprochen. Das ist ein Text, der bewegt. Der Gehorsam und die Verheißung. Es ist nicht einfach. Gott und Abraham waren lange unterwegs und sie waren lange im Gespräch. Der eine Ruf ist immer nur der Anfang. In diesen 25 Jahren und auch später haben sie oft miteinander gesprochen. Und es ist eine tiefe Beziehung, eine Beziehung, in der man vieles von dem eigenen Menschsein, von den eigenen Fragen auch wiederfinden kann. Es gibt ein Bild, das mich besonders berührt. Können wir das mal sehen, bitte? Das lassen wir jetzt auch stehen, auch wenn wir nachher Abendmahl feiern. Irgendwann in der ganzen Zeit hat Gott noch einmal hat Gott Abraham noch einmal unter den offenen Himmel gestellt und hat ihm sozusagen die Sterne vom Himmel versprochen. So wie dieser Himmel, so soll deine Nachkommenschaft sein. So weit wie dieser Himmel, so endlos ist mein Segen. Diese Szene, der offene Himmel, soll uns trösten und versöhnen mit unserer eigenen Geschichte. Es gibt ja so ganz wenige Momente im Leben, da steht der Himmel offen. Und da lässt Gott uns ahnen, manchmal sogar schauen von dem, was einmal sein wird, was er uns versprochen hat. Hier sehen wir, wie Abraham in den Himmel schaut. Und die Versprechen Gottes sind noch offen. Und da steht man da und schaut in den Himmel. Manchmal begreift man etwas von den Wegen, aber man ahnt zumindest etwas von der Weite und von der Kraft. Und manchmal werden die Fragen ruhig. Und dann steht man da mit seinem eigenen Warten und mit seinen unerhörten Gebeten und auch mit der Unsicherheit. Und es gibt nur diesen offenen Himmel, aber der ist da. Das ist ein Moment, der kostbar ist. Abraham hat diesen Moment erlebt, er hat aber auch erlebt, dass der Himmel sich wieder schließt und dann bleiben der Alltag und die Verantwortung und die Berufung, die ja ein Weg ist. Und für uns bleiben der Alltag, die Verantwortung und die Berufung, die eben ein Weg ist. Das gilt für uns selbst, das gilt auch für uns als Gemeinde. Diese Sternstunden göttlicher Verheißung, so will ich mal ganz groß sagen, sie sind wichtig. Diese Momente gilt es zu bewahren. Es gilt, sich daran zu erinnern, dass Gott gesprochen hat und wie. Ein wenig wollte ich euch heute dazu einladen. Wie hat Gott gesprochen? Wie hat alles begonnen? Wie war das, als ich hörte? Und wie ist das, wenn ich heute hören will? Alles beginnt damit, dass ein Mensch auf Gott hört. Nein, es beginnt damit, dass Gott zu einem Menschen spricht. Es beginnt immer bei ihm. Und es hat seinen Fortgang, wenn jemand nicht aufhört, auf Gott zu hören. Es hat seinen Fortgang, wenn wir nicht aufhören, auf Gott zu hören. Nicht für die anderen, sondern für uns selbst. Das, was wir so groß Berufung nennen, das geschieht nicht einmal, sondern es ist ein Prozess. Sie passiert immer wieder und immer wieder. Und im Laufe dieses Prozesses gibt es viele Stimmen, die mitreden, wie es auch bei Abraham der Fall war. Viele haben eine Meinung, manche haben eine Stimme, auf die es auch zu hören gilt. Und es gibt auch Stimmen, die sind richtig und gut. Ich glaube, wer auf Gott hören will, tut auch gut daran, auf die anderen zu hören. Auch Rat und Meinung anderer einzuholen. Das Hören auf Gott schließt das Gespräch mit anderen nicht aus, im Gegenteil. Manchmal aber redet Gott durch den anderen zu mir, bestärkt und korrigiert mich. Manchmal gilt es auch, seine Stimme herauszuhören aus den vielen, die auch mitreden wollen. Die eine Stimme heraushören und hören, dass es Gott ist, ist immer wieder ein Prozess. Ein Prozess, der ein Weg ist. Es ist immer wieder die Stimme der Liebe, die dich meint und dir zusagt, was du schon weißt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Während wir jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern, soll dieses Bild stehen bleiben, weil der Moment, wenn wir Christus in unserer Mitte mit uns teilen, ist auch so ein Moment, in dem der Himmel offen ist und Gott uns anspricht, auf die eine oder andere Weise.